Kellner wie der Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
In Deutschland sind derzeit schätzungsweise 250.000 Personen an ihr erkrankt. Man nennt sie die Krankheit mit den 1000 Gesichtern, da das Auftreten, die Beschwerden und die Symptome sehr unterschiedlich sein können. Und sie gilt derzeit noch als nicht heilbar. Ich spreche von Multiple Sklerose, auch als MS bekannt. Ich darf heute eine Frau bei mir begrüßen, die selbst vor vielen Jahren an MS erkrankt ist und die ihre Erfahrungen und Erlebnisse zum Wohle anderer einsetzt. Sie leitet nämlich mit ganz viel Herzblut, Charme und Humor die Selbsthilfegruppe Mal schauen in Rosenheim. Herzlich willkommen, Monika Stoik. Schön, dass du da bist bei mir.
Danke, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Liebe Monika, ich tue mich so ein bisschen schwer damit, MS einzuordnen. Ich kenne nämlich tatsächlich so ein paar Menschen, die die Diagnose erhalten haben irgendwann. Und als ich noch ganz jung war zum Beispiel, da habe ich mit jemandem in einer Handballmannschaft gespielt und die hat auch damals die Diagnose gekriegt. Und ich glaube, dass viele von uns damals gar nicht so klar war, was das eigentlich bedeutet. Konntest du diese Aussage über die Krankheit mit den 1000 Gesichtern unterstreichen?
Das stimmt in jedem Fall, weil in unserer Gruppe, die ja sehr groß ist und viele Leute dabei sind, sieht man einfach, wie viele verschiedene Auswirkungen die Krankheit haben. Das kann zum Beispiel die Organe betreffen, das kann irgendwelche, wie soll ich sagen, ganz normale Sachen wie zum Beispiel lesen oder reden oder zum Beispiel nach Worten suchen, wo man sagt, das ist eigentlich ganz was Normales, was Natürliches. Und das hindert einen, wenn man jetzt MS hat, dass man frei ist, dass man wirklich frei ist und dass man mit den Leuten, dass man das den Leuten auch beschreiben kann.
Ist das eigentlich Zufall, dass in meinem Umfeld, also von den Diagnosen, die ich kenne, das sind lauter Frauen? Also das ist mir irgendwann aufgefallen, dass das lauter Frauen sind. Ist es tatsächlich so, dass mehr Frauen betroffen sind als Männer?
Es sind 2/3 Frauen und 1/3 Männer. Das ist wirklich so. Ich weiß jetzt nicht, an was das liegt. Das ist noch nicht erforscht, warum das so ist, aber es ist tatsächlich so.
Also dann hat mir so mein persönlicher Eindruck gar nicht so deutlich.
Nein, das ist wirklich, dass die Frauen, oder vielleicht gingen die Frauen auch öfters zum Arzt. Vielleicht haben es auch manche Männer, also die einen Schub gehabt haben und dann hat sie das vielleicht wieder normalisiert.
Das kann natürlich auch sein. Ist das, wenn ich jetzt über Frauen so nachdenke, dann ist es so, dass man mit MS ganz normal eine Familie gründen kann? Das ist so eine Frage, auch, die so junge Frauen beschäftigt.
Ja, viele junge Frauen, wo nachfragen, wo sagen, was muss ich machen jetzt bei MS? Also ist es wirklich Ja zur Familie? Also sollte man sich schon entscheiden. Also es ist kein Ende. Also das ist jetzt nicht so. Es gibt so viele Ärzte und so viele, also auch Neurologen, die das auch unterstützen und wo man hingehen kann und wo man Hilfe kriegt, weil man natürlich auch in der Schwangerschaft ganz anders mit Medikamente muss man ja auch, wenn man eine gesunde Schwangerschaft hat, ist genauso, wenn man jetzt MS hat, muss man sich auch da danach richten, weil man ja zum Beispiel bestimmte Medikamente spritzt, was man dann in der Schwangerschaft halt dann nicht macht. Mhm. Und da hat man aber dann eine gute Unterstützung und richtet sich halt nach dem.
Es ist aber so, dass die Krankheit nicht vererbbar ist.
Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Es sagt man immer, es ist nicht vererbbar, gell? Aber wenn man jetzt so rumschaut, die Leute, wo ich auch kenne, da hat die Mama MS und die Tochter MS. Also das ist jetzt nicht so, dass das reiner Zufall ist. Und auch bei Zwillingsstudien hat man auch schon festgestellt, dass das ausbrechen kann und nicht ausbrechen kann.
Also man kann sich gar nicht sicher sein, man weiß einfach nicht.
Genau, ja.
Es gibt ja so grob eingeteilt 2 verschiedene Formen der MS. Also man nennt die ja das eine so schubförmig und das andere progredient, habe ich gelesen. Wie unterscheiden sich denn da die Verläufe?
Die schubförmige MS, das ist, wenn sie sich immer wieder zurückbildet. Also du hast einen Schub, dann wird der mit Cortison behandelt, dann geht alles wieder weg. Also sagen wir mal, du hast jetzt auf dem rechten Auge Sehschwierigkeiten und du wirst behandelt und dann lässt es so nach 3 Wochen, lässt es nach und es ist wieder vollkommen in Ordnung. Das ist die schubförmige Variante, die eventuell dann nach 2 Jahren wieder kommen kann oder so in längeren Abständen und sich immer wieder zurückbildet. Und das ist die schubförmige. Dann gibt es die Sekundärprogrediente. Das ist die, wo ich habe. Das ist, wenn du zum Beispiel einen Schub nicht mehr ausgeheilt hast, dann verschlechtert sich das immer mehrer. Also so zum Beispiel meine Beinheberschwäche, Fußheberschwäche, die wird jetzt halb schlechter. Wenn ich mir jetzt vor 5 Jahren anschaue, wie ich da gegangen bin und jetzt anschaue, wie ich jetzt gehe, dann merkt man den Unterschied. Das geht schleichend. Es wird schleichend schlechter.
Mhm. Aber der Auslöser war damals ein Schub. Da reden wir danach nochmal genauer darüber, wie das bei dir gewesen ist. Jetzt nur noch mal so zum Verständnis für mich. Multiple Sklerose gilt ja als eine Autoimmunkrankheit. Mhm. Was passiert denn da genau im Körper?
Ich tue das immer ganz einfach erklären mit einem Stromkabel. Ein Stromkabel hat eine Schutzschicht und das ist genauso bei den Nervenzellen. Die haben eine Schutzschicht und das ist die Myelinschicht und unser Immunsystem zerstört diese Myelinschicht. Jetzt ist, wenn man sich ein Elektrokabel anschaut, ist diese Außenhülle an verschiedenen Stellen beschädigt. Dadurch kann der Strom gar nicht mehr oder langsamer durchfließen. Und so ist es dann auch bei diesen Nervenzellen, die also praktisch, sagen wir mal, Richtung Bein gingen, ist die Myelinschicht beschädigt. Jetzt geht der Befehl, du heb einmal deinen Fuß auf der linken Seite, geht genauso raus wie auf der rechten Seite, nur kommt der Befehl langsamer an, weil er die Myelinschicht bis zum Fuß runter beschädigt ist. Also ich würde sagen, wenn man das jetzt wieder hinbringt, dass man diese Schutzschicht, dass sie die wieder repariert, dann war das alles vorbei. Dann war die MS vorbei.
Ist es eine Entzündung oder was ist es
dann? Das ist eine Entzündung, die dann entsteht, ja.
Mhm. Und weil du vorher gesagt hast, also hat ja diese verschiedenen Formen, bei so einem Schub basiert das Ganze irgendwie auf einem Schlag dann, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann manchmal über Nacht kommen oder aber auch so schleichend, weil wir es eigentlich gar nicht wahrhaben, wo wir zum Beispiel Empfindungsstörungen, die dann im Körper auftreten, dass man das Gefühl hat, mein Arm ist total heiß und wenn ich jetzt dusche, das ist, als würde ich verbrennen, ich habe wahnsinnige Schmerzen. Also so ganz, ganz furchtbare Empfindungsstörungen. Oder man ist auf dem rechten Auge, dass man nichts mehr sieht und dass man einfach dann sagt, was ist jetzt, du gehst zum Augenarzt, du lässt es untersuchen und meistens ist dann das Ausschlussprinzip am Schluss zum Neurologen, der das dann feststellt, dass eben der Sehnerv oder entzündet ist und dass man halt dann da Medikamente nehmen muss.
Ich bin ja jetzt so bei meinen Vorbereitungen zu unserem Gespräch über so einen Begriff gestolpert, nämlich diesen sogenannten EDSS-Begriff. Mhm. Was bedeutet der und was sagt denn der aus?
Ja, der EDSS-Faktor, da wird also festgestellt, wie schwer die Behinderung ist.
Gut, das als eine Behinderung oder als eine Erkrankung?
Das ist eine Du fragst mich jetzt, gell?
Ja.
Das ist Ich würde es lieber als Erkrankung sehen. Aber so wär zum Beispiel jetzt, wenn du eine Reha beantragst, wird dieser EDSS-Faktor, wird dann, so wirst du eingeteilt, dass die sagen, ja, die kann jetzt nicht mehr gehen, die braucht einen Rollator, die braucht eine Hilfe beim Waschen oder so. Dann wird das in diesem EDSS-Faktor wird es dann eingeteilt. Da geht es dann los bei 1 bis 10 und so wärst du dann eingeteilt. So wie beim wie bei der Pflegestufe, Pflegegrad auch, ja, genau. Mhm. Ja, ja. Das macht der Neurologe dann.
Und das, aber das verändert sich ja immer wieder, weil je nachdem, wenn ich jetzt immer wieder, wenn du sagst, es gibt ja auch diese Variante, wo ihr einen Schub kriegt, der dann nicht ausheilt und es dann auch über längere Sicht vielleicht schlechter wird oder sich verschlechtert, mein Zustand, dann verändert sich das ja auch. Also es ist ja auch so, dass ja, dass vielleicht jemand am Anfang noch gar keine so großen Einschränkungen hat und dann mit den Jahren einfach immer mehr Unterstützung braucht. Wird das dann regelmäßig überprüft oder wie ist das?
Wie meinst du überprüft?
Ja, also ist es das so, dass der Arzt immer wieder das, also auch da einen Fokus drauf legt und sagt, so jetzt müssen wir mal wieder neu einstellen oder überprüfen oder so, wo wir da
also
stehen?
Also die schauen das MRT an, also die machen ja Kontrolle. Man hat ja die MRTs hat man ja meistens beim Neurologen und die werden dann verglichen. Es kann ja auch sein, du hast einen Schub, den wo du gar nicht wahrnimmst. Und dann kann man also bei dem MRT feststellen, ob ein Herd da war oder ob das Beutel gleich ist wie vor 2 Jahren. Dann hat sich eigentlich nichts verändert, außer dass du bei dieser schleichenden Variante, dass du halt einfach das immer wieder ein bisschen schlechter wird. Es wird sich nicht heilen lassen.
Mhm. Stimmt es, dass man Sonne und Wärme meiden soll?
Ja.
Und warum ist das?
Das ist dieses Utto-Phänomen, sagt man da dazu. Haben sie festgestellt, das geht eigentlich schon viele Jahre zurück. Das ist dieser Utto gewesen, der festgestellt hat, dass man bei Wärme, dass man einfach nicht leistungsfähig ist und dass bei Wärme MS ganz, ganz extrem reagiert. Also Müdigkeit, am liebsten gar nichts da, in irgendwo Kühl-Healing oder sich mit einem kühlen Tuch dann an den Stellen, wo es dann halt furchtbar heiß ist, dann bedecken, dass man halt einfach eine Abkühlung hat, dass man es aushalten kann.
Lass uns mal so ein bisschen über deine persönliche Geschichte reden. Monika, du bist 1954 geboren. Und zufällig am ersten Wiesensamstag hast du mir verzeiht und hast ja gesagt, dass du deswegen so ein bisschen wiesendamisch bist. Wie ist denn das? Wie äußert sich denn das? Bist du eine der Ersten, die draußen ist, wenn es Herbstfest ist?
Ja, also ich bin ja aus Rosenheim und mein Opa ist schon mit uns aufs Volksfest gegangen. Da war ich noch total klar, da gibt es ein Pudel von mir, wo ich dann so ein Herzerl umgehängt habe und ein Eisschleck und da stehe ich vom Kasperltheater und dann schaue ich aber schon, dass man ja niemals mein Eis wegnimmt, gell? So ums Eck. Ja, ich bin da wiesendamisch, total. Ja, muss ich schon sagen. Das ist meins. Da trifft man sich mit so viel Leid und ja, und jetzt mal wieder, wenn der Samstag ein Wiesensamstag ist, dann wird der besonders gefeiert. Also mein Geburtstag, der Wiesensamstag ist, dann wird der besonders gefeiert. Dann
hoffen wir mal, dass es bald wieder gibt.
Ja, ich hoffe schon.
Du bist ja dann, du bist in Rosenheim aufgewachsen und bist dann auf die Realschule gegangen und hast nach der Schule dann angefangen im Fernmeldeamt, hat das damals noch geheißen, zum Arbeiten. Und als junge Erwachsene warst du wahnsinnig aktiv in ganz unterschiedliche Vereine und Vereinigungen. Mhm. Wo warst denn du überall dabei?
Ich war ganz früher als Kleins, so war ich beim MTV beim Turnen. Also ich habe mit dem Geräteturnen, Bodenturnen habe ich angefangen. Also so war halt aber leider schon so groß, dass man keiner mehr helfen hat können in Hilfestellung. Jetzt hat sich das dann ein bisschen so zerschlagen. Also da war der Ehrgeiz dann nicht mehr so groß, dass ich da unbedingt mehr leisten hätte können. Und da hat bei uns immer eine Hausfrauengruppe, hat man früher gesagt, mit Musik trainiert. Wenn wir mit dem Turnen fertig waren, haben die auch gekommen. Und die habe ich auch bewundert. Das hat mir ja so gefallen. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, da gehe ich einmal hin, das gefällt mir, wenn das mit dem Turnen nicht hinhaut. Und dann, ja, dann hat sich das leider mit dem Turnen zerschlagen, weil, ja, habe dann das Arbeiten angefangen und da waren dann andere Interessen auch. Und dann bin ich zum Fußball gekommen, habe ich Fußball gespielt. Und da sind die eben auch auftreten am MTV, diese netten Mädels da, und habe denen ja wieder zugeschaut und bewundert. Und dann habe ich mich doch einmal überwunden und habe gesagt, ich würde mal ganz gern zu euch dazugehen. Ja, dann habe ich eine gefunden, die mir da ein bisschen so Anleitungen gegeben hat. Und dann bin ich da in die Tanzgruppen gegangen. Und das war ja, Sensation war das.
So richtig mit Auftritte und
ja,
so.
Ja, richtig mit Auftritte im Fasching auch und ja, das oder im Sommerfest oder Stadtfest in Rosenheim, da haben wir auftreten. Also das war schon was Besonderes. Und was die Schöne bei uns war, dass wir keine Püppchen waren, sondern da waren auch unsere Trainerin, die war auch ein bisschen eine feste, eine quirlige, eine Klernene. Wir haben auch oft die Nähe gesucht, also wenn wir was Lustiges im Fasching gemacht haben, wir zum Beispiel, wir Pat und Patach uns haben wir nebeneinander gestanden und sie schaut mich von unten dann so an und wir haben so viel lachen müssen immer, wir zwei haben alle zusammengekommen.
Das klingt nach ganz, ganz viel Lebensfreude, ja. Nach ganz, ganz viel Aktivität und dann ist ja 1979 der erste Schub gekommen. Mhm. Was ist denn da passiert?
Wir waren am Auftritt im Kurhaus in Bad Aibling und den habe ich auch recht und schlecht nur mitgemacht und danach habe ich gesagt, es geht nimmer, ich sehe fast nichts mehr.
Also du hast es an die Augen gemerkt?
An die Augen ist es angegangen, ja, das war der erste Schub und zwar auf dem rechten Auge war wie durch ein Milchglasscheiben und auf dem linken Auge, das ist natürlich dann auch beeinträchtigt gewesen, weil das wollte auch mitschauen und hat es dann auch nicht mehr geschafft. Und dann habe ich gesagt, also ich muss jetzt was unternehmen. Das war ein Wochenende und am Montag bin ich dann zum Arzt gegangen und bin dann gleich dann nach Gabersee gekommen. Und das war eben der erste Schub, unwissentlich.
Also jetzt, wenn man sich das nochmal so über, du warst 25 zu dem Zeitpunkt und hast auf einmal schlecht gesehen. Mhm. Bist dann zum Doktor gegangen und dann haben die gesagt, das ist ein neurologischer Fall.
Genau.
Und hast aber nicht gewusst und auch da ist dir nicht gesagt worden, dass, was du hast, sondern man hat dich halt irgendwie medikamentös dann eingestellt. Oder wie lange warst du dann in Gabersee?
Da war ich 3 Wochen, war ich da, im Bett halt, mehr oder weniger, Medikamente. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass Infusionen waren im Morgen, das waren Tabletten zur damaligen Zeit. Und ja, es war auch, alle anderen waren schlimmer, weil unten, da waren Leute mit Gehirnschlag oder mit wie heißt das mit den Ohren?
So Hörsturz.
So Hörsturz waren da, wo ich mir gedacht habe, oh, das ist vielleicht schlimm, was die haben, gell? Meins habe ich mir gedacht, naja, das wird sich schon wieder erledigen da mit dem Auge, das wird schon wieder gut werden. Und da hat man schon diese Lumbalpunktion bei mir gemacht in Gabersee. Das heißt, man hat Nervenwasser aus dem Rückenbereich entnommen, also aus dem Rückenmarkskanal, und hat das untersucht. Und da ist schon festgestellt worden, dass ich MS habe.
Aber es hat dir keiner gesagt?
Nein.
Erstaunlich,
gell?
Erst einmal so stehen, weil du hast ja dann 2 Jahre später ist ja der nächste Schub gekommen.
Genau. Ja, das waren dann diese Empfindungsstörungen und wo ich zuerst gesagt habe, da, wo man das Gefühl hat, es brennt auf und auf und man mag keine Berührung, nicht einmal das Gewand, hat man verdrängt, also es war total unangenehm und weil das so anders war, hast du da keine Verbindung. Es war ja wieder ganz was anderes.
Aber du bist dann ja ins Krankenhaus gekommen.
Ja, da war ich dann in Großhadern. Und dann war auch wieder die gleiche Prozedur, auch wieder Lumbalpunktion, MRT, alles untersucht worden. Und ja, habe ich Infusionen damals gekriegt. Genau. Und dann war das wieder gut und bin ich wieder heim.
Und hast immer noch nicht gewusst, dass du MS hast?
Ich bin nicht zum Neurologen gegangen, weil in der Zeit ist man nicht zum Neurologen gegangen. Nervenarzt gibt es nicht. Gibt es in keiner Familie, braucht man nicht. Man geht nicht zum Nervenarzt. Und außerdem war ja das wieder gut.
Und dann ist 1980 dann schon der dritte Schub gekommen?
Genau, da war ich auch wieder in Großhadern. Da war auch wieder diese Lumbalpunktion mit wahnsinnigen Schmerzen. Also die im Krankenhaus haben gesagt, ich darf übers Wochenende heim, weil ich halt benzt habe. Und dann hab mich mein Freund, mein damaliger Freund, im jetzigen Mo abgeholt. Waren wir am Neubauer See, haben wir Bogen gegangen. Und dann merke ich schon, es ist, wie wenn man in der Mitte jemand durchfährt. Also so, das hat einfach nicht mehr gepasst. Ich habe Schmerzen gehabt. Und dann hat der Erich gesagt, weißt du was, ich fahre die eher nach München. Das geht nicht mehr. Und ja, das haben wir dann gemacht. Dann haben wir noch, hat er mich schon am Sonntag in der Früh gleich gebracht. Und ja, ich hätte eigentlich gar nicht aufstehen sollen. Ich hätte eigentlich liegen bleiben sollen. Weiß auch nicht. Also manchmal kommt mir so vor, als wenn ich so ein Versuchskaninchen in manche Sachen gewesen wäre. Aber vielleicht, weil ich so binst habe, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne heim. Dass sie Einsehen gehabt haben.
Und dann hast du ja nochmal einen vierten Schub gehabt. Also das wurde dann ja immer wieder durch diese Aufenthalte auch wieder besser und ist genau wieder weggegangen. Ja. Und dann hast du nochmal einen vierten Schub gehabt, aber da bist du dann gar nicht ins Krankenhaus gegangen.
Da bin ich gar nicht ins Krankenhaus gegangen. Das war dann so 90, da war mein Urlaub. Und dann war das auch wieder mit den Empfindungsstörungen und auch so ein bisschen einen wackeligen Gang. Und dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du kannst mir nicht noch ein bisschen länger da bleiben. Ich glaube, das tut mir gut. Und dann habe ich in der Arbeit angerufen und habe halt das geklärt. Und dann haben wir noch eine Woche draufgelegt. Und in der Woche, also war ich dann insgesamt 3 Wochen auch weg. Dann danach war es wieder gut. Also diese Ruhe und das Wegsein von der Arbeit und vom normalen Leben, das hat mir einfach gut da.
Irgendwo habe ich gelesen, dass Stress schon auch mit so einem Faktor sein kann. Gell?
Ja.
Also nicht unbedingt muss, aber kann.
Ja, ist ein großer Faktor. Und viele, die MS haben, das sind also korrekte Menschen, wo alles passen muss, die einfach nach außen hin perfekt sein wollen und die sich da tausendmal zerstückeln, dass die irgendjemand helfen können und ja, dass einfach alles korrekt ist und alles für diejenigen in Ordnung ist, ja.
Das also ist eine Kombination aus Veranlagung ganz, gell, und ja, zum anderen
ganz
einfach schon
was, wo man ganz
so mehr auf die anderen, als wir auf sich selber schaut. Mhm. Interessanterweise ist es ja so, dass dann 2000 erst, also das ist ja ein Zeitraum, der ist ja enorm, gell? Mhm. Also
ja,
vom Zeitpunkt, wo du den ersten Schub hattest bis 2000, dann ja der fünfte Schub gekommen ist, der letztendlich zur Diagnose geführt hat.
Mhm.
So dass du es auch gewusst hast. Da warst du auch wieder im Urlaub.
Da war ich im Urlaub, da waren wir in Kreta und also es war wunderbar. Und dann habe ich festgestellt, dass ich am Strand, wenn wir spazieren gegangen sind, immer mit dem linken Fuß im Sandstecker bleibe. Und dann habe ich gesagt: Weißt du was, Erich, jetzt gehen wir mal auf der anderen Seite. Das kann ja nicht sein, dass der Fuß länger ist wie der andere. Das gibt es ja nicht. Jetzt drehe ich mich um. Und geht das Gleiche wieder zurück. Jetzt bin ich ja tiefer gegangen, weil der Sandstrand so schräg ist. Und dann war das Gleiche wieder. Wieder mit dem linken Fuß. Und habe mir gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, das gibt's doch nicht. So habe ich das ein bisschen beobachtet, gell. Hab mir aber dann auch nicht so viel gedacht dabei. Das, ja, gut. Hab mir auch nichts weh, es hat mir der Rücken nicht weh, es haben mir die Beine nicht weh, da haben mir die Knie nicht weh, da haben wir es nicht erklären können, von was das gekommen ist. Und gleichzeitig dazu hat es mit der Blase angefangen. Das ist einfach, dass ich, wenn ich bloß dran gedacht habe, jetzt muss ich schnell zum Bissl, dann hätte ich schon sitzen sollen. Dann ist das schon, hat sich schon gelaufen. Da waren wir ja im Urlaub, da hast du diese schönen großen Pareo-Tücher, gell? Die habe ich mir halt dann umbunden und dann, dass ich halt dann noch schnell aufs Klo gekommen bin oder so. Ja, es war damals ganz eine schwierige Zeit. Das mit der Blase ist dann auch geblieben. Da habe ich aber eine Zeit gebraucht, bis ich damals einen Neurologen gefunden habe, wo wir das auch richtig dann mit der Behandlung angefangen haben und festgestellt haben, welche Art der Blasen, wie sich die Blase da äußert, ob ich jetzt eine Blase habe, die alles für sich behält, so ein Verhalt, also so ein Blasenverhalt, oder eine Überlaufblase, die dann einfach anfängt, so, jetzt bin ich bis oben hier voll und dann lasse ich es tröpfeln, gell? Und die haben das halt bei mir dann festgestellt, was das ist, was für eine das ich habe, und haben dann mit Medikamenten, haben es dann bei mir wirklich gute Erfolge erzielt. Ja.
Ich muss jetzt trotzdem noch mal so ein bisschen zurückkommen. Du bist ja dann vom Urlaub heimgekommen und dann hast du die Diagnose erst gekriegt.
Ja.
Also dann hast du erst verstanden, dass du das, was du schon seit über 20 Jahren schon gehabt hast, dass es einen Namen hat.
Ja, genau. Ja. Ich habe es zuerst auch, also vom Urlaub war es nicht so wichtig. Eine Kollegin ist aufgefallen, dass ich hink. Ich habe das schon gar nicht mehr, ich habe das für mich schon gar nicht mehr wahrgenommen. Und da ist es dann eigentlich erst angelaufen. Ich bin dann zum Orthopäden gegangen, der hat mich zum Neurologen geschickt und der Neurologe hat gesagt, wir müssen da Untersuchungen machen, und ruft mich an. Und dann hat er gesagt, wäre schön, wenn sie einen Mann mitbringen. Und dann waren wir beide in der Praxis und dann hat er mir im September, im Juni war der Urlaub, im September hat er mir veröffentlicht, dass ich MS habe. Und dann ist erst einmal die Welt zusammengebrochen, wie ich das erfahren habe. Weil ich kenne MS. Ich habe das gewusst von einer Arbeitskollegin, der Ramo das sehr schwer getroffen hat. Also war das dann für mich jetzt nichts Unbekanntes, was MS ist, aber das hätte ich nie geglaubt, dass ich das habe. Weil es mir immer gut gegangen ist.
Ist da nochmal drüber geredet worden, dass da ja schon seit Jahren was war, was keiner dem zugeordnet hat oder was man dir nicht gesagt hat?
Der Arzt hat, in die alten Unterlagen geforscht, weil der auch schon mal in Gabersee auch dort gearbeitet hat und hat also da vom Archiv auch Unterlagen gehabt, und die hat er dann festgestellt, dass im 79 war schon die Diagnose MS. Und das hat mir halt keiner gesagt. Es gibt dieses lateinische Wort, das ich heute noch nicht aussprechen kann und auch nicht mag. Aber wenn jemand zu mir sagt, ich habe MS, dann weiß ich, was das ist.
Mhm.
Und das hat keiner gesagt zu mir.
Bist du da heute eher dankbar oder eher sauer, dass du es über 20 Jahre nicht gewusst hast?
Heute Nacht habe ich drüber nachgedacht. Das war jetzt total gut, dass du mir die Frage stellst. Ich habe jetzt genau 21 Jahre das nicht gewusst. Ich habe 79 den ersten Schub gehabt, bis 2000 haben 21 Jahre. Jetzt haben wir 2021 und seit 21 Jahren weiß ich, dass ich MS habe. Also die 21 Jahre davor waren weit, weitaus besser. Ich bin niemand böse, dass ich es nicht gewusst habe.
Hätte man da was anders gemacht, wenn du es früher gewusst hättest? Medizinisch auch vielleicht irgendwie?
Medizinisch bestimmt. Aber was ganz verrückt ist, das ist die Psyche. Also medizinisch war der Schub wieder zu beheben gewesen oder einzudämmen. Und ja, aber die Psyche macht so viel, du bringst es nicht ganz aus dem Kopf. Du kannst nur so eine positive Einstellung haben, aber Das steckt in dir drin, das kriegst du nicht raus.
Du hast ja auch erzählt, als wir uns getroffen haben, vorher zum Vorgespräch, dass du 4 Jahre ungefähr braucht hast, bis du es überhaupt akzeptieren hast, Kinder, dass du jetzt diese Diagnose hast und ein bisschen verarbeiten oder wie auch immer man das nennt. Was waren denn da so Phasen, durch die du da durch bist?
Trotzphasen waren dabei. Also wenn ich das jetzt so nochmal so Revue passieren lasse, im September habe ich die Diagnose gekriegt und dann haben wir gesagt, so, jetzt machen wir einen super Urlaub, weil der Arzt hat zu mir gesagt, Sie brauchen jetzt nur auf nichts aufpassen, Sie entscheiden das selber, wann Sie mit der Therapie anfangen und aber Sie entscheiden selber, was Sie machen, hat er gesagt. Gell? Sie können eine Zeit lassen, kommen Sie wieder. Und dann haben wir gesagt, wir machen, das müssen wir jetzt genießen. Super Urlaub noch gemacht, wir haben mit der AIDA vorgefahren, wir haben eine super Karibik-Kreuzfahrt gemacht. Also es war wunderschön. Und mit anschließendem Hotelaufenthalt. Das war so wie soll ich sagen, so, weißt du, wenn du gesagt kriegst, bis dahin hast du jetzt Zeit und dann lass das nochmal richtig krachen. Mhm. Genau so war das. Also genau so, als wäre gut nicht, dass ich 20 war und ich habe jetzt alles ausgenutzt, aber es war einfach total schön und ohne irgendwie Angst zu haben, ohne Hintergedanken. Es war einfach dieses Datum bis zum Dezember, was ich mir selber gesetzt habe, das war einfach, es war wunderbar, es war richtig schön. Und dann ist der Dezember gekommen. Dann, ja, entscheidest du für die Therapie. Ich habe mit dem Spritzen angefangen. Dann kommt eine Krankenschwester zu dir heim, die dir das lernt.
Was wird dir da gespritzt? Was ist das?
Das ist Rebif, heißt das Medikament. Und das senkt das Immunsystem. Also dein eigenes Immunsystem wird runtergedrückt, dass das Immunsystem nicht den Bedarf hat, deine eigenen Körperzellen anzugreifen. Mhm. Also wenn du ein sehr gutes Immunsystem hast, das also immer super oben ist, dann besteht die Gefahr leichter, dass eben Angriffe auf die Nervenzellen kommen. Ja, und die kommt zu uns in die Wohnung und zeigt mir das, wie das geht. Das ist ja ganz einfach, gell, wenn die das macht. Habe ja Orangen gehabt, dann haben wir so Spritzen gehabt, bloß so zur Gaudi zum Testen auch und so, wie das geht. Ja, es geht super und ja, das packe ich, das schaffe ich, habe mich jetzt dafür entschieden, das machen wir schon. Ja, fangst an, Montag, Mittwoch, Freitag. Gut, mache ich. Hab die Stellen gewusst, wo ich spritzen darf, alles. Dann sitze ich da. Sieg mich heute noch sitzen an der Essecke in meiner alten Wohnung und hab die Spritzen in der Hand und schaue so an mir runter zur Richtung Bauch. Dann lege ich die Spritzen wieder hin und dann habe ich geweint wie ein kleines Kind. Ich weiß gar nicht, wann ich wieder mal so geweint habe. Mich hat es geschüttelt. Ich habe mich selber nicht mehr beruhigen können. Auch mein Mann, der hat mich in den Arm genommen. Der hat gar nichts gesagt. Der hat mich nur gedrückt. Und dann war das vorbei. Das war so Abschied nehmen von meinem alten Leben und praktisch wieder jetzt ein neues Leben zu beginnen. So war das. Und dann habe ich mich gespritzt und dann war es gut. Das kommt jetzt richtig wieder auf, ja, richtig hoch. Das war wie Abschied nehmen von den Jahren zuvor. Ich kriege eine Gänsehaut jetzt. Das ist, ja, so kann ich es beschreiben.
Neue Lebensphase, neues Leben.
Genau. Wobei du ja gar nicht, ich habe ja noch gar nicht gewusst, was passiert dann? Geht es mir wirklich gut? Ich habe ja noch gar keine Zukunftsperspektive gehabt dann, gell? Wenn ich mit dem Spritzen angefangen habe. Ich habe halt gehofft. Die Hoffnung ist einfach, ja, das hat mich aufrechterhalten.
Du bist ja dann ein paar Jahre später, also 2004 war das ja dann, wo du das erste Mal die entschieden hast, zur Selbsthilfegruppe zu gehen. Mhm. Was hat dich denn da motiviert, hinzugehen?
Also motiviert war ich überhaupt nicht. Also ich habe das eigentlich immer abgelehnt, aber um die Informationen zu bekommen, habe ich natürlich ein bisschen so Anschluss, also nicht Anschluss, aber ein bisschen geschaut. Im Internet war ja noch nicht so, aber so Mails so ab und zu, wenn was gekommen ist, weil ich ja schon Mitglied war in der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft und dann kriegst du auch Infos, die du eigentlich nicht verstehst, weil du zu wenig weißt von dem Ganzen und nur medizinisch, das ist auch nicht so das Meinige und ja, dann war ich eben da in der Beratungsstelle in Rosenheim für MS-Erkrankte und habe mich einfach da eben über die Mitgliedschaft informiert und dann haben die zu mir gesagt, es gibt auch Selbsthilfegruppen, das hat auch der Dr. Lena schon gesagt, damals 4 Jahre vorher. Also das war jetzt noch nicht so, dass ich sage, da muss ich unbedingt hingehen. Und die haben das aber so nett gemacht. Die haben ein Grillfest veranstaltet und haben halt dann Leute eingeladen, die schwer zum Überreden waren. Und ja, und jeder bringt halt was mit, was er meint, und das ist ganz offen. Also ja, und dann bin ich da hingekommen und der Erich war dabei, und dann haben wir uns das so angeschaut, und das war überhaupt nicht, dass ich jetzt gesagt hätte, da habe ich jetzt Angst oder Berührungsängste, die Leute waren total nett gleich, und es war gleich nette Gruppen.
Bin immer so ein bisschen zwiegespalten, was so Selbsthilfegruppen angeht, weil ich war selber auch noch nie in einer, muss jetzt einfach mal so, vielleicht auch deswegen, weil ich mir immer denke, naja, wenn man jetzt irgendwie das so, wenn man sie nur mit Leid umgibt, denen es nicht gut geht, ob das dann so förderlich ist, du hast ja vorher auch gesagt, also die Psyche trägt einen ganz großen Teil dazu bei, wie es einem geht. Wenn ich mich jetzt als, mal angenommen, als junger Mensch, der jetzt gerade die Diagnose gekriegt hat, dann sofort dahin begebe, ob das nicht auch manchmal eher negativ sein kann. Kommt vielleicht auch darauf, ob wir die miteinander umgehen oder wie die sind.
Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das wirklich ein Schock ist für Leute, die dann da hinkommen, vielleicht auch sehen, wie sie manche schwer dann beim Essen mit dem Besteck umgehen, oder die teilweise auch schon, denen geholfen wird, das Essen geschnitten oder auch das Essen dann gereicht mit dem Löffel oder mit der Gabel, weil sie es halt einfach selber nicht mehr kennen. Also da habe ich selber am Anfang auch totale Probleme gehabt. Aber das geht mit der Zeit, wenn man wie eine große Familie, wenn man so zusammenwächst, dann hilft man auch jemand, dem es nicht gut geht. Aber wenn jemand neu dazukommt, wie du jetzt gesagt hast, das schockiert.
Aber du bist ja blim. Also warum bleibt man dann da? Also wenn man da hingeht und erstmal merkt so, ich weiß jetzt auch nicht so recht, ob das jetzt meins ist, weil du bist ja nicht nur blim, sondern du hast ja dann auch leitende Funktion übernommen ein paar Jahre später. Also seitdem bist du ja da auch ganz vorn mit dabei und organisierst das ja auch mit. Was gibt's einem?
Das gibt mir zum Beispiel, ja, jetzt kommt es wieder. Moni, du mit dem Helfersyndrom, ist es wirklich so? Es gibt mir Stärke, mir selber, wenn was retour kommt von den anderen, wenn die sagen, Mensch, du machst das super und gut, dass du uns da so unterstützt und dass man mit allem zu dir kommen kann und jedes Thema kann man mit dir besprechen. Und ja, das ist was mich stark macht. Das hilft mir so viel, obwohl ich auch manchmal knapp davor war, dass ich einfach sage, ich mache das nicht mehr, ich schmeiß alles hin, ich will nicht mehr. Und dann hilft dann oft so ein Anruf oder so ein glücklicher Ausdruck in die Augen, wenn die vom Pferdl zum Beispiel runtersteigen nach der Reittherapie, und dann denke ich mir, hast du das richtig gemacht. Du hast das richtig gemacht.
Es ist ja so, dass das nicht so eine Selbsthilfegruppe ist, wo man sie trifft und dann sitzt beim Kreis und in der Zeit jeder, wie es am Grott geht. Wie viel Leute seid ihr eigentlich und wie schaut denn das aus, wenn ihr euch trefft? Was macht ihr?
Ja, also wenn alle kommen, dann waren wir 63. Und bei großen Festl, wie zum Beispiel Sommerfest, also heuer war es nicht so groß, wir waren am Simsee, haben sich die Leute noch nicht so traut, wir waren 33 diesmal. Am Behindertenbadestrand in Pitzing. Da dürfen wir alle hingehen und das ist wunderbar. Also da hat ja jeder sein Fleckerl, haben wir schön Abstand halten können. War ja jetzt wegen Corona auch, dass sich manche auch nicht so traut haben. Und da war überhaupt nichts. Es war so schön, die Leute hat es gefallen. Also da waren wir halt jetzt nicht so viel, aber bei den Weihnachtsfeiern, da sind wir dann schon so an die 50 bis 60 Leute, weil die Angehörigen, die binden wir immer mit ein. Wir wollen, dass die Angehörigen, die Kinder dabei sind, die erleben ja auch die Krankheit von der Mama oder vom Papa. Und dann ist es auch gut, wenn die vielleicht einen Spätzl haben, der auch da eine Mama hat und die eben auch MS hat, die sie dann untereinander austauschen können, auch das Alter haben. Also ja, das macht unsere Gruppen auch aus, dass wir sagen, nicht bloß die Betroffenen, sondern auch, es ist eine Selbsthilfegruppe für alle, für die Familie.
Und auch vom Alter her wahrscheinlich sehr breit gefächert. Stimmt. Und vom Stadium her auch.
Ja, ganz genau, so ist es. Also Jüngere haben wir jetzt nicht, wie du zuerst gesagt hast, das hemmt natürlich schon. Die Jungen, die haben noch den Kinderwunsch und die wollen einen Rollstuhl nicht sehen. Aber sie wissen, es gibt eine Selbsthilfegruppe, es gibt eine Beratungsstelle und irgendwann kommt der Zeitpunkt, so wie bei mir, dass man sagt, ah ja, jetzt schau ich doch einmal hin. Interessiert mich jetzt doch. Möchte jetzt doch einmal da. Oder ich rufe einmal an.
Wenn jetzt jemand nicht direkt in diese Gruppe gehen möchte, weil man halt sagt, na, das ist jetzt, da bin ich vielleicht noch nicht so weit oder so, kann man aber trotzdem ja jederzeit mit euch auch persönlich einen Termin ausmachen, genau, zur Beratung.
Ja, man kann jederzeit auch in die Beratungsstelle in Rosenheim gehen. Das sind Sozialpädagogen, die haben geschult, die haben Verbindung nach München auch und werden dort unterstützt. Und so geht es auch die MS-Betroffenen, die zum Beispiel auch nicht viel Geld haben, die gingen halt dann, wenden sich dann da hin und ob das ein Rollstuhl ist oder ein E-Scooter oder ja, die dann halt dann da Fördergelder beantragen oder Stiftungsgelder beantragen und dann wird einer Käufer. Also es ist halt schon ein Faktor, das Finanzielle, was in der Behinderung eine große Rolle spielt, weil du ja nicht mehr im Arbeitsleben stehst. Du bist teilweise schon mit 30 oder mit 40 berentet und es ist schwierig, also da eine Wohnung zu finden, die du dir leisten kannst. Ja, dann brauchst du ein Auto, das muss umgebaut werden. Ja, es ist sehr, sehr schwierig.
Und das sind ja ganz, ganz viele Schwierigkeiten. Ja. Gell? Das ist quasi auch von einer Bekannten von mir, die quasi dann ja nur einen Rollstuhl finanziert bekommen hätte, der aber jetzt nicht kompatibel war mit dem Auto, mit dem sie selber noch in die Arbeit gefahren ist und so. Also da gibt es ganz, ganz viel, wo man dann einfach eine Unterstützung einfordern kann an so einer professionellen Ebene auch. Wenn jetzt aber jemand zuhört und sagt, naja, aber die Monika, die fand ja zu sympathisch da in diesem Podcast, kann man sich da bei dir auch melden?
Immer. Also wir sind immer offen, also es darf jeder anrufen oder schreiben per E-Mail oder WhatsApp, also das jederzeit. Also ich habe, morgen hat mich auch eine gefunden übers Internet und hat gefragt, ob es kommen darf, freue mich schon. Also auch kommt wieder ein neues Gesicht auch dann in die Gruppe. Also es ist einfach schön, ja.
Du hast vorher schon mal gesagt, dass so Freunde und Angehörige total wichtig sind auf diesem Weg. Wie war denn das bei dir? Wie ist denn dein Umfeld damit umgegangen nach der Diagnose?
Ich habe es niemandem gesagt. Am Anfang war das für mich, eben durch diesen großen Schock, war das so schlimm. Ich bin mit meinem Mo in Urlaub gefahren und habe eigentlich niemand was erzählt. Es war aber so, dass meine Schwester im medizinischen Beruf arbeitet und die Diagnose schon gewusst hat von mir. Und es war ja die Schweigepflicht und sie darf ja niemand was sagen. Die hat also jetzt die ganze Zeit mit diesem Geheimnis praktisch warten müssen, niemand was verzeihen dürfen, bis ich mal am Garten draußen zu meiner Mama und zu meinem Papa, zu meiner Schwester, habe ich alle um mich herum versammelt, habe gesagt, so, jetzt habe ich den Mut und ich sage euch, dass ich MS habe. Und dann ist meine Schwester zu mir hergelaufen, hat mich umarmt, der hat die Tränen runtergelaufen, dann sage ich, Irene, was ist denn? Endlich hast du das gesagt, ich habe nicht mehr gewusst, was ich damit machen soll. Endlich hast du das gesagt, ich habe es niemandem sagen dürfen. Für meine Schwester war das auch total belastend, gell? Ja, und meine Familie hat erst einmal bei sich selber die Schuld gesucht. Also meine Eltern, ja, das hat es doch bei uns in der Familie nicht gegeben und das hat doch keiner gehabt. Und ja, wo kann denn das herkommen? Und ja, bis ich dann gesagt habe, es trifft keiner Schuld. Es kann jeder kriegen. Und ich habe das halt gekriegt, bei anderen auch Grippe gekriegt, so habe ich halt jetzt MS. Und Gott sei Dank habe ich es halt jetzt erst erfahren.
Wir können den Angehörigen unterstützen. Was darfst du jemandem sagen, der jetzt einen guten Freund, eine Freundin, einen Lebensgefährten, Eltern, wie auch immer, hat, die Diagnose kriegen?
Was bei mir so ein Punkt war, ich mag nicht betüttelt werden. Also, dass jemand sagt, jetzt, weil sie krank ist, jetzt muss sie besonders nett sein oder so. Das brauche ich überhaupt nicht. Ich habe mit meinem Mann das so vereinbart, dass wenn ich Hilfe brauche, dann sage ich das. Es ist wirklich so, dass ich im Haushalt oder wenn ich irgendwas mache, da war er gleich immer, wenn ich bloß so gesagt, dann, kann ich da was helfen? Was ist denn? Was bringst du denn nicht fertig? Und dann das hat mich dann teilweise dann so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich muss eine Lösung finden.
Weil man dann als wieder wird, oder?
Ja. Ja, gleich jemand da und gleich das machen und kann ich da helfen und das und das. Und dann habe ich gesagt, wir müssen das jetzt so machen. Du lässt mich einfach husteln und ich muss zu dir sagen, hilf mir. Erst wenn ich das sage, dann hilfst du mir. Und das klappt super. Es klappt super, aber du musst erst einmal das fertigbringen, dass du zum Partner sagst oder zu deinen Eltern oder zu deiner Freundin, da musst du mir jetzt helfen. Das
können ja viele auch nicht. Auch,
ja,
gell?
Das also ist das. Hilfe fordern. Und das ist auch ein Prozess, den man durchmacht. Und der ist voll gut. Also, weil manche sich so weigern, ob das jetzt ein Rollstuhl ist, die hängen an dem Rollator droh und hocken sie auf den Rollator auf und lassen sie auf dem Rollator schirmen. Und es war halt viel praktischer für andere, den Rollstuhl zum Schirmen. Das heißt ja nicht, du musst im Rollstuhl sitzen bleiben. Aber es ist halt bequemer und man tut sie leichter, wenn man den im Rollstuhl mitnehmen darf. Aber es ist ein Problem.
Ist doch mit allem so, oder? Hilfe. Also das ist doch auch so, wenn ich jetzt nicht schwer erkrankt bin, aber einfach nur älter werde, Brille, Hörgerät, ja. Alles, was halt irgendwie da daherkommt, ja. Das ist ja immer so ein Schritt von mein Körper funktioniert nicht mehr so, wie er mal funktioniert ja. hat. Vielleicht.
Das habe ich
und
doch alles
natürlich noch kennen. Ist natürlich auch noch mal, finde ich schon, also so dieser Schritt zum Rollstuhl, weil du es gerade sagst, also für mich war das früher schon, wenn ich das dann gehört habe, irgendwie MS, dann war für mich immer klar, das ist so Endstation Rollstuhl.
Mhm.
So.
Mhm.
Was ja, glaube ich, jetzt auch gar nicht so stimmt, sondern das ist vielleicht einfach so ein bisschen mein Irrglaube auch, was ich halt als jemand, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt hatte, damit in Verbindung bringen.
Rollstuhl ist für viele eine Erleichterung. Ich war mal auf einer Reha, gleich am Anfang, wo ich die Diagnose gehabt habe. Und dann haben die so ein Rollstuhltraining gemacht. Und dann, das habe ich aber nicht gewusst. Dann fahren die mit dem Rollstuhl bis zur Ampel. Dann steigen die, weil der Gehsteig so hoch war, dann steigen die vom Rollstuhl aus, weil die ja da nicht drüber hupfen können haben. Schirm einen Rollstuhl über den Bürgersteig runter, hocken sie wieder rein und fahren weiter. Dann habe ich mir gedacht, Wer macht das? Sitzt sie freiwillig in den Rollstuhl rein und probiert das? Das ist mir so im Kopf gewesen, wo ich mir gedacht habe, das darf ich nie im Leben machen. Heute bin ich teilweise auch schon so, dass ich, wenn ich beim Einkaufen bin, dass ich das voll mag, wenn ich mein Wagerl da so schieb, gell? Weil ich einfach da mein Gleichgewicht habe. Das habe ich sie verteilt auf meine zwei Füße und auf meine zwei Arme. Und dann schiebe ich mein Einkaufswagerl und habe ganz eine andere Wahrnehmung vom Geh und dass mir nichts passiert. Also eine schöne Vorsichtsmaßnahme ist das. Und dann denke ich mir, man darf das nicht so endgültig sehen. Ich habe zwei Kinder gelernt, zwei Männer, die haben beide wieder aus dem Rollstuhl rausgekommen. Also das ist nicht was, wo du sagst, und die waren jung, wo du sagst, da geht der Verlauf total progressiv also, oder aggressiv vor sich. Die waren nur jung und die haben beide wieder aus dem Rüstchen rausgekommen. Manchmal ist es ein gutes Hilfsmittel, um sich selber, wie soll ich sagen, ein bisschen, dass man Rast hat, dass man durchschnaufen kann, dass man nicht immer nachhasten muss, dass man nichts mitkriegt von den anderen, weil die ja schon ein Stückchen weiter sind. Ich finde es nicht schlimm. Ich finde den Rollstuhl nicht schlimm, weil der begleitet mich. Das ist ja nicht was, wo ich endgültig drin sitzen muss.
Das ist total interessant, dass du das so sagst, weil so habe ich das eigentlich noch gar nie gesehen, weil es heißt ja oft, es gibt ja diesen Ausdruck, an den Rollstuhl gefesselt. Gell? Also das ist ja was man, ja, für Leute, die irgendwie schwerste Unfälle, was auch immer.
Müssen wir es,
ja. Also das ist das, ich habe das noch gar nie so gesehen, dass man einen Rollstuhl auch so sehen kann wie Krücken, wenn man sich einen Fuß bricht, wie ein Rollator, wenn man mal irgendwie ein Problem hat, den man vielleicht auch wieder auf Zeiten stellen kann oder vielleicht auch nur zu bestimmten Gelegenheiten mitnimmt. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, glaube ich, was du damit reinbringst.
Ja. Und darum, wenn ich so viel anschaue, wir haben so eine große Gruppe, die Rollstuhlfahrer sind also wirklich unter 10.
Mhm.
Wir haben 63 Leute und unter 10 Rollstuhlfahrer. Und da haben wirklich welche dabei, die den jetzt, wenn wir uns treffen, haben und dann daheim auch wieder nicht haben. Die daheim einfach dann auch in der Küche stehen und kochen und sich halt in ihren eigenen vier Wänden gut bewegen können.
Mhm. Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen auf diese Fußhebeschwäche, von der wir da vorher schon mal geredet haben. Weil du ja gesagt hast, so, das war am Anfang bei so einem Schub, dann ist es ja wieder weggegangen und dann ist irgendwann ist es wieder gekommen und dann ist es blim.
Mhm.
Was passiert denn da genau? Du hast ja schon gesagt, also da läuft der Befehl halt vielleicht langsamer. Ist es so, dass das immer da ist oder ist das mal besser, mal schlechter?
Das ist mal besser, mal schlechter, genau so. Du hast gute Tage, du machst zum Beispiel einen Ausflug oder du gehst bestimmte Strecken und sagst, Mensch, das ist aber heute total gut gegangen, das habe ich super geschafft. Und dann kann es aber auch passieren, dass dann am nächsten Tag oder am übernächsten Tag, dass das gar nicht so gut läuft. Und das habe ich mittlerweile auch gemerkt, man muss sich an dem freuen, dass es einmal gut geht und darf sich dann nicht von der Niederlage die Freude am Spazierengehen oder die Freude am Sport nehmen lassen, weil es halt jetzt nicht so gut funktioniert. Man sollte wirklich viel da sich bewegen. Das ist ganz wichtig.
Also das wäre genau meine nächste Frage gewesen. Also es geht nicht darum, sich zu schonen, sondern es geht tatsächlich darum, zu schauen, dass man die Muskulatur trainiert.
Ja, genau. Man trainiert die Muskulatur. Also es gibt natürlich schon Sachen, wo du sagst, das liegt mir besser.
Aber das geht uns doch alle so.
Mit Musik und ja, also dann macht man das halt, gell? Und wenn du hinterher schweißgebadet bist, dann bist du das halt. Das ist doch scheißegal. Und wenn ich die Übungen nicht so kann, dann mache ich halt was anderes draus. Weil meine Trainerin, die weiß das dann schon im Training und da sagt auch keiner was. Dann die anderen, die, wo das halt mit beiden Beinen gut können oder wo der linke Arm auch gut funktioniert, die machen halt andere Übungen und ich schaue halt, dass ich mein Gleichgewicht halten kann oder ich hänge mir an der Sprossenwand dann fest und mache halt die Übungen auch mit, aber mit einhalten und die anderen machen es halt freihändig. Gell? Aber das spornt mich an. Das spornt mich wirklich an. Und ich bin ganz faul im Eigentraining. Und darum brauche ich einen Sportverein, wo ich hingehen kann, der wo mich antreibt, wo ich vorne einen habe, den ich akzeptiere, weil meine Mutter hat das mit mir auch machen, aber das haut nicht hin.
Ein bisschen schwieriger.
Das haut nicht hin. Aber eins möchte ich noch dazu sagen. Und zwar hat mich mal auf einer Reha hat mich mal ein Arzt darauf aufmerksam gemacht. Der hat gesagt, wenn Sie total schwach sind, wenn sie jetzt nicht mehr weiter können? Sie machen jetzt einen Spaziergang, was machen sie da? Dann habe ich gesagt, ja, da gehe ich bis zur nächsten Bank. Nein, hat er gesagt, sie gehen nicht bis zur nächsten Bank. Sie bleiben jetzt stehen oder sie schauen, dass sie da hier sitzen können. Machen jetzt einer Rast, weil jetzt ist einer bewusst geworden, dass einer gerade nicht so besonders geht. Machen sie Rast, vielleicht können sie auch was trinken, wenn sie was dabei haben. Und dann gingen sie. Und sie werden sehen, es geht einer besser. Und das ist wirklich eine super Einstellung. Ich beim Spazierengehen bleibe ich auch, manchmal brauche ich nicht stehen bleiben, aber dann bleibe ich halt stehen. Und der Erich bleibt auch stehen und dann mache ich eine kleine Rast und dann geht es wieder weiter.
Was mich so ein bisschen betroffen gemacht hat, war, als du mir erzählt hast, dass Menschen mit MS häufig so unangenehme Situationen dann auch erleben, weil sie irgendwie in Schubladen gesteckt werden, wenn Leute das nicht wissen, dass man krank ist. Gell? Also wenn man jetzt mal so deine Fußhebeschwäche nimmt und die man da ja jetzt so erst einmal nicht aussieht, was können denn da für blöde Situationen kommen oder was hast denn du schon erlebt, was dann für die unangenehm gewesen war?
Ja, es kommen schon so Stimmen auf oder es wird nochmal zurückgeschaut, wenn dir jemand überholt, weil du vielleicht, ich bin gewackelt oder der linke Fuß ist stehen geblieben, der rechte ist weitergegangen. Jetzt habe ich natürlich ganz eine komische Ausgangslage, gerade dass ich nicht hinfalle und macht mir halt dann ganz eine komische Bewegung und die Arme auch dementsprechend. Ja, dann meinen die natürlich am helllichten Vormittag, ob du vielleicht ein bisschen zu dir ins Glas geschaut hast. Oder, ja, das sind so Sachen, wo eventuell wo du schief angeschaut wirst. Oder ist auch schon passiert, dass du mal in die Hosen bisselst. Das möchtest du ja auch nicht, aber es passiert. Dass das die Leute ja auch zuwider ist oder die lassen die gar nicht aufs Klo, wenn du jetzt sagst, weil mir das so brisieren, da darf ich die da schnell aufs Klo gehen. Nein, wir haben keine Toilette für Kunden. Und das ist dann, sind dann so Situationen, da muss man sich so zusammenreißen. Das ist.
Ja, weil es ja auch. Wenn an der Motorik was nicht stimmt, gell? Also auch irgendwie, ich habe das einmal beim Einkaufen zum Beispiel, gell? Also irgendwo in der Kasse, wenn jemand länger braucht, zum Geld rausholen oder so. Ist das was deine Leute auch so berichten bei euch in der Gruppe?
Das kann man, das sollten einmal die Leute daheim einmal ausprobieren. Vielleicht einen dicken Handschuh anziehen und zum Thema Gefühls- oder Empfindungsstörungen und so in einen Geldbeutel aufmachen und so in Dome das Geld auserzählen oder auch einen Schein rausnehmen, wie schwer das ist. Und so kann man sich das vielleicht einmal ein bisschen, kann man sich das vorstellen, wie das für jemand ist, der einfach nicht mehr so dieses Gefühl hat, ein Geldstückel zum Raustor oder einen Schein zum Raustor oder vielleicht den Geldbeutel zum Halten, weil er jetzt aufgeregt ist. Und wird halt dann gesagt, ja, geht's nicht ein bisschen schneller oder soll man noch anschirmen oder so ungefähr. Also haben wir geschert, alles schon gehabt, ja, geschert. Oder auch beim Essen, wenn du in einem Lokal bist, wie ich jetzt erst gesagt habe, wenn man dann jemand hilft und der halt nicht so schön essen kann, wo man dann halt mit der Serviette nachhilft, da wird dann auch schon ab und zu umgeschaut und ja, wenn man sappert oder nicht mehr gescheit schlucken kann dann, gell? Oder husten muss, so dann so stark husten muss, ist die Leute peinlich dann. Ist uns auch peinlich, aber man kann ja nichts machen.
Ich finde, so oder so soll der Appell an alle sein und für alle, dass man ja nie weiß, welches Schicksal der Mensch hat, der gerade neben einem steht. Jetzt an der Bushaltestelle, beim Einkaufen, in einem Lokal oder wo auch immer.
Ja, ich muss auch sagen, also die Leute müssen sensibler werden, einfach aufmerksamer. Und es bringt ja auch nichts, wenn ich hudel. Deswegen, wenn ich einen überhole, dann triff ich den nächstes Mal an der Ampel auch wieder. Also es muss nicht der schnellste Gewinner, sondern Ich finde immer, dass der auf einen anderen schaut, dass der mehr gewinnt.
Ja. Und freundlich sein und nicht forschen, nicht urteilen, tut uns alle nicht weh, gell? Macht das Leben für uns alle ein bisschen besser.
Genau, mit einem Lächeln ist es wirklich gut, ja.
Wenn man euch jetzt erreichen möchte, wo findet man euch denn? Also gibt es irgendwas im Internet, wo man nachschauen kann?
Ja, also das ist die Malschauen-Gruppe Rosenheim. Wir haben die E-Mail-Adresse mal.schauen@outlook.de. Also klar geschrieben alles. Oder telefonisch bin ich erreichbar in Rosenheim, die 1-32-39. Wenn der Blechdepp hingeht, einfach draufreden. Also ich rufe zurück, ganz bestimmt. Und dann natürlich, wenn ich die E-Mail-Adresse gesagt kriege von jemand, dann erinnere ich mich sowieso auch dann mit Informationen oder mit unseren Treffen oder Freizeitprogramm, was wir sonst so machen.
Du hast ja vorher irgendwas von Reiten auch gesagt. Ja. Er macht ja ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Auch magst du da die Leute noch mal so ein bisschen erzählen, was ihr alles so anbietet?
Also wir haben angefangen mit der Malgruppe. Wir haben also eine Kunstgruppe, die sich entwickelt hat. Das war 2013, haben die angefangen und haben in den Räumen von der Beratungsstelle in Rosenheim haben die wunderschöne Bilder gemalt, die dann 2014 in der Vernissage in Rosenheim in der Volkshochschule ausgestellt worden sind. Also die machen wirklich tolle Sachen. Und das ist halt eine kleinere Gruppe, so ist das angegangen. Dann haben wir gesagt, mei, für Leute, die also motorisch nicht mehr so gut beieinander sind, wie zum Beispiel Knopf unten, Reißverschluss oder eine Hosen kürzer machen oder vielleicht eine Naht zu machen, war doch gut, also eine Nähgruppe, gell? Hat eine von der Gruppen hat das dann vorgebracht, sage ich, finde ich gut, das kann man eigentlich machen. Jetzt hat sich so eine Nähgruppe gebildet, die also so Sachen macht, die einfach dann hilft. Die man trifft sie einmal im Monat und hilft dann, wenn jemand da ein Problem hat. Und dann kann man die Sachen flicker ausbessern oder einfach was anderes machen. Man kann ja einmal bloß zum Ratschen zusammenkommen oder vielleicht Handarbeiten. Sowas, also ich habe so Armbandel gehäkelt, also solche Sachen kann man dann auch machen und haben wir dann am Weihnachtsmarkt verkauft. Also das war dann auch ganz gut, weil wir ja dann auch in der Gruppe, mit der Gruppe am Weihnachtsmarkt in Bad Endorf sein dürfen. Jetzt auch schon das zweite Jahr nicht mehr. Das war eben sehr schön und das Geld, was wir da eingenommen haben, das haben wir recht gut brauchen können dann für unsere Gruppenunternehmungen oder halt auch fürs Reiten oder Reiten ist der nächste Punkt. Therapeutisches Reiten habe ich kennengelernt auf einer Reha. Das hat mir so gut gefallen. Dann habe ich mir gedacht, da wende ich mich jetzt an die Krankenkasse, da frage ich einmal, gell? Dann haben die gesagt, nein, das wird nicht bezuschusst. Also Physiotherapie, alles andere kann ich haben, Krankengymnastik am Gerät, alles Mögliche. Aber nein, Reiten geht überhaupt nicht. Dann habe ich auch hingeschrieben, was das alles positiv beeinflusst. Nein. Gut, haben wir gesagt, war gut, wenn wir das trotzdem machen könnten. Und dann hat mein Mann, der war da gleich ganz positiv eingestellt, hat gesagt, weißt du was, wir probieren es einfach mit Spenden. Wir schauen, was wir an Spenden einbringen, was wir kriegen. Und dass wir einen Grundstock haben, weil eine Reitstunde kostet 50 Euro. Und wir haben auch welche dabei, die das gar nicht leisten könnten. Also die wirklich sagen, nein, also können Sie mich gleich rausnehmen, kann es nicht bewerkstelligen. Und dann hat uns die Sparkassenstiftung Zukunft hat uns da unterstützt mit einem ganz einem großen Budget. Und das haben wir, also wirklich 3 Jahre haben wir das immer wieder aufstocken dürfen. Und haben dann die Leute zum Reiten eingeladen. Das waren 10 MS-Betroffene, die zum Reiten gegangen sind. Ich kann es nicht beschreiben. Das tut allem so gut. Das hilft auch wieder, den Rumpf aufzurichten, weil ja viele schon am Boden reinschauen, um nicht zu stürzen. Jeder geht nicht mehr mit dem Kopf nach oben, sondern jeder schaut auf den Boden, kommt da Stufen oder ist da was, damit ich ja nicht hinfall. Und auf dem Pferdl sitze ich aufrecht und das Pferd geht für mich und stolpert nicht. Und ich bin praktisch die Königin auf meinem Pferd. Also das ist unwahrscheinlich. Die Leute, die da mitmachen, die möchten das nicht missen. Also das ist ein Selbstläufer jetzt. Wir hoffen halt, weil natürlich die Reittherapeuten sehr wenig sind, da hat man hoffen, dass sie vielleicht noch irgendjemand zur Verfügung stellt und sagt, ihr könnt zu uns auch, ich bin eine Reittherapeutin oder ein Reittherapeut, ihr könnt bei mir auch reiten. Also wir sind jetzt in Rosenheim am Island-Pferdehof und war halt schön, weil wir können in der Woche 3 Stunden haben und es ist zu wenig mit 10 Leuten, also die kann ich ganz schlecht aufteilen dann. Und ja,
vielleicht hört ja irgendjemand
zu. Ja, vielleicht hört jemand zu und sagt, Mensch, ich mach doch das und könnt's zu uns kommen oder ich komme als Therapeut und begleite euch auf dem Pferd, weil die Stunden sind Einzelstunden. Also wir sind also nicht in der Halle, sondern wir reiten draußen. Und das war schon schön, wenn wir das dann auch so haben könnten. Und ein Teil der Gruppe, die jetzt mit dem Pferdl nichts am Hut haben, eine Pferdehaarallergie haben wir auch, oder einfach auch, wo sagen, nein, also das Islandpferd oder so, nein, das ist überhaupt nicht das meine. Die haben jetzt angefangen und haben sich erkundigt und die machen jetzt Kamelreiten. Die gehen jetzt.
Was?
Ja, die fahren jetzt nach Valais. Heuer 14-tägig, weil ja jetzt in der Corona-Zeit nichts los war und da ist halt auch fürs Kamelreiten das Budget noch da. Und ja, die gingen 14-tägig Kamelreiten und denen geht's wie uns beim Pferdlreiten. Das ist, also wenn du das hörst und wenn du, die schicken mir dann gleich die Fotos immer. Wir waren halt wieder und dann kriege ich die Fotos. Also so schön, so schön. Das ist, ja, man möchte gar nicht glauben, zu was man dann fähig ist. Die gingen da oben und dann, das ist eine kleine Wegstrecke, wo die da zurücklegen müssen und die müssen es auch dann eine Retour auch wieder gehen. Und das schaffen die mit dem Willen, weil sie dann auf dem Kamel sitzen können. Die daten auch mit dem Bus abgeholt werden oder so, gell? Aber die probieren es an den Tag, ob sie es nicht schaffen, einfach nur so als Gutti oder als Punkt, als Zuckerl, das mache ich jetzt. Das schaffe ich. Das schaffen die.
Das klingt super.
Ja, also da ist schon wirklich, in der Gruppe ist ganz viel passiert. Ja, und auch private Treffen. Also das Vertrauen ist halt auch gewachsen, was am Anfang ja nicht da ist. Du brauchst das Vertrauen, um dich zu öffnen, um dir das auch zum Erzählen mit der Blase und so. Also du brauchst einfach ein Vertrauen zu den Menschen und das kannst du nur aufbauen, indem du für sie da bist und ein offenes Ohr hast und dann teilweise auch, was nicht ausgesprochen wird, hörst und halt dann einfach dann einmal nachfragst.
Liebe Monika, wir sind schon am Ende. Vielen Dank für dieses informative Gespräch. Ich habe halt echt richtig viel gelernt. Ich danke dir für deine Offenheit. Ich glaube, wir haben jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern einen ganz guten Einblick geben können. Und vielleicht hat ja der eine oder die andere auch Lust, uns nochmal eine Rückmeldung zu geben. Ja. Also sei es jetzt über Facebook, Instagram, über die Mailadresse, die bei dir oder bei mir auf sämtlichen Kanälen. Wir tauschen uns da eher aus. Mhm. Ich wünsche dir für dich persönlich alles Gute und weiterhin so viel Energie und dass du bei allem Engagement für andere auf dich selber ein bisschen aufpasst. Und für eure Gruppen wünsche ich euch weiterhin gutes Gelingen, viele schöne Erlebnisse, dass ihr euch jetzt auch wieder regelmäßiger treffen könnt und uns euch mit dieser Krankheit auch gut geht und lebensfreudig bleibt, so wie ich das auch ganz, ganz früh auf den Fotos von euch gesehen habe. Es war mir eine Ehre, dass du da warst.
Mei, Lola. Ich drücke dich so rum. Also es freut mich richtig, dass ich da sein habe dürfen und dass ich das sagen habe dürfen, was mir auch auf der Seele liegt. Und ja, ach, ja, mir geht's gut.
Präsentiert von Ian Prechtl Frische Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.